Navi on Air, Episode 76, vor der Eurobike.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Hallo Matthias.
Grüß dich, Thomas. Servus.
Freust du dich auch schon auf die Eurobike?
Aber sowas von, mein Terminkalender füllt sich schon sehr gut. Ich habe jetzt auch ein noch einigermaßen bezahlbares Hotel gefunden. Also von mir aus kann es losgehen.
Das ist doch schön. Ich habe heute einen Podcast gehört von unseren Journalistenkollegen und die freuen sich auch schon so. Das ist total der Wahnsinn. Und ja, also jeder ist gespannt, wie sich jetzt Frankfurt weiterentwickelt. Und naja, wir haben ja auch unsere Betrachtungen dazu.
So ist es. Und wir werden uns ja hoffentlich auch irgendwo mal sehen oder mal über den Weg laufen. Und für alle Zuhörer draußen, die uns vielleicht treffen wollen, da kommen wir am Ende des Podcasts nochmal darauf zurück, wie man uns auf der Eurobike vielleicht mal treffen kann.
Kann man dich orten, Matthias?
Könnte man ja, weil ich irgendwelche Trackbahn-Geräte natürlich immer dabei habe, aber vielleicht gebe ich dir die dazu nötigen Daten raus, aber ansonsten dann doch nicht.
Ja. GPS-Radler ist gehackt, jeder weiß, wo er ist.
Genau.
Das klingt jetzt, spannend.
Jetzt ist er gerade am Stand von Sigma, jetzt geht er weiter rüber zu Garmin. Ach, hast du gewusst, dass Wahoo übrigens jetzt mal ganz spontan, das haben wir gar nicht vorher gehabt, Wahoo hat ja seinen Stand kurzfristig gecancelt, ne?
Ja, also ich wusste eigentlich jetzt nur, dass Wahoo nicht da ist.
Ja, ich habe bei den ersten Planungen habe ich die Aussteller durchgeguckt und da war Wahoo noch drinnen gestanden. Und jetzt in den letzten Geschichten, wo ich mal reingeguckt habe, war der Wahoo-Eintrag wieder verschwunden.
Ja, das ist auch mein Kenntnisstand. Aber bevor wir jetzt mit der Eurobike loslegen, haben wir ja noch ein paar News, Matthias. Und du darfst jetzt direkt beginnen mit irgendwas, was man von Garmin am Handgelenk tragen darf.
Genau. Also es gibt einen Sack voll neue Uhren, sage ich jetzt einfach mal. Die Fenix 7 Pro Serie und die Epix Pro. Also es ist so ein kleineres Zwischenupdate mit ein paar Neuheiten. Bei der Fenix sind das, was ich so im Überblick habe, extrem wenig Sachen, die sich verändert haben. Epix finde ich extrem spannend, weil dieses Thema brillantes AMOLED-Display und dafür nicht mehr ganz so wahnsinnig lange Akkulaufzeit ist anscheinend so gut angekommen, dass sie die Epix-Reihe jetzt auf eine komplette Größenserie erweitert haben. Also du kriegst die Epix in dem kleinen S, dem bisher schon vorhandenen mittleren Normalmaß und auch eine Epix in Größe X.
Ja, und wie fandst du dann die Einleitung? Wir haben ja beide die Pressekonferenz gesehen, wo die Uhren vorgestellt wurden. Und das begann ja mit der LED-Funktion, also quasi die Fenix als Taschenlampe.
Genau, also wir kennen ja schon diese Taschenlampe von der bisherigen Fenix 7X und anscheinend ist das Thema auch so gut angekommen, dass jetzt alle Fenix 7 Pro und alle Epix Pro Modelle, also auch die ganz kleinen, diese Taschenlampenfunktion kriegen.
Ja, da fragt man sich, muss man dafür 1000 Euro ausgeben?
Das kommt drauf an, was du vorher hattest.
Das war jetzt gemein, ich weiß. Nein, aber ich fand jetzt eigentlich andere Sachen spannender und ich glaube, gerade bei diesen komplexen Uhren ist die Herausforderung nach wie vor, das Ding intuitiv zu bedienen und vor allen Dingen da mal einen Schritt in diese Bedienung hineinzubekommen. Und da gab es ein paar Ansichten, die würde ich mir gerne mal in der Praxis anschauen. Aber nichtsdestotrotz bleibt es ja dabei, die Dinge haben so viele Funktionen wie, ich glaube, da brauchen wir wieder ein Wochenende für, um einigermaßen reinzukommen.
Absolut, wobei das ist bei dasselbe wie bei allen vollgestopften Technikgeräten. Das bietet dir eine unendliche Fülle an und für deinen persönlichen Bedarf brauchst du vielleicht 10-20%, wenn überhaupt.
Genau, und einen guten Händler, der dann sagt, diese Bedürfnisse des Kunden, ich zeige dir mal, wie das geht jetzt mit diesem Gerät. Also wenn du so einen Händler hast, dann ist toll, dann macht es auch richtig Spaß und dann kann der auch diese Hürden des Kunden wirklich sehr einfach dann abbauen.
Absolut, ja. Also insofern, wer eine Phoenix 7 hat, der kann jetzt schon vorspulen quasi. Ich würde sagen, es rentiert sich überhaupt nicht, da auf das Pro-Modell abzugraden. Bei der Epix würde ich sagen, wenn du sie noch nicht hast, ist es jetzt ein sehr guter Moment, weil du kriegst eine bessere Ausstattung zum alten Preis. Also da hat sich einiges getan. Und du kannst, wenn du es möchtest, auch das große Display haben. Und in das große Gehäuse passt auch ein entsprechend größerer Akku rein. Und dann kommen wir da bei dem großen Epix-Modell auf eine richtig interessante Akkulaufzeit. Von bis zu 82 Stunden.
Ja, das reicht doch wahrscheinlich aus. Ich habe noch nie so eine große Uhr am Handgelenk gehabt, jetzt mit 51 mm Display-Durchmesser. Wie trägt sich sowas?
Also ich habe sie auch noch nicht. Wobei man muss sagen, das Display hat ja nicht die 51 mm, sondern das ist der Außendurchmesser der Uhr, also der Lünette.
Okay.
Das Display ist, ich glaube, 1,4 Zoll, genau. Es ist 1,2 Zoll, 1,3 und 1,4. So gehen die Schritte hoch.
Bleibt trotzdem, also 5 cm Durchmesser an der Hand, am Handgelenk genauer gesagt, das ist schon ein Ding.
Absolut, aber ich sag auch immer, wenn es dann heißt, so dieses Thema, ja, und die S-Modelle, also die kleinen, die sind dann für Frauen gemacht und die andere, nee, das ist nichts hier für Geschlechter oder Körpergröße, sondern da geht's rein um gefällt mir oder gefällt mir nicht. Also will ich eine kompakte, leichte Uhr haben, dann kann ich auch als 2-Meter-Mann mit 100 Kilo Gewicht kann ich auch die kleine Epix nehmen, wenn ja, mir das gefällt. Und ich kann auch als kleines Mädel die größte Epix-Uhr nehmen. Also da gibt es kein richtig und falsch, finde ich.
Das stimmt, da sind wir ganz tolerant.
Genau. Also insofern, ich habe die Epix Pro in dem großen Display-Version habe ich mal als Testgerät angefordert. Ich weiß nicht, wie es im Moment mit der Lieferbarkeit ausschaut, aber da bin ich mal drauf gespannt auf das große AMOLED-Display und dann auch die entsprechende Akkulaufzeit.
Sag nochmal was zu den Preisen.
Los geht es bei 950 Euro. Für die 42 mm mit Standardglas. Die mittlere Uhr kostet immer genauso viel. Also da
du musst jetzt nicht alle Modelle aufführen.
Genau. Und endet, also eigentlich ist es ganz einfach, 100 Euro mehr für Saphir und 100 Euro mehr für eine Größe. Damit landest du dann bei dem großen Modell mit Saphirglas bei 1150 Euro.
Naja, ist ja immer noch, ja.
Ist ein stolzer Preis, muss man ehrlich dazu sagen.
Ja, ja, die Preise also kennen wir jetzt schon gut.
Gut, dann hast du ja noch ein Radargerät bei dir rumliegen. Ich dürfte es ja schon mal kurz anfassen, ganz Anfang des Jahres auf der CMT in Stuttgart. Du warst jetzt da ein bisschen länger mit unterwegs.
Ich habe was, was du nicht hast. Ich bin geplättet. Ja, das Breitengardia Radar R300L, davon reden wir gerade. Das ist das aktuelle Modell. Und sozusagen, ja, der Mitbewerber der Garmin-Radar-Serie, dieser Varia-Modelle. Ich muss sagen, ich kann jetzt noch nichts Endgültiges berichten, aber ich habe es ein paar Mal gegeneinander getestet. Das war aber noch zu wenig, um wirklich jetzt final was sagen zu können. Aber was mir aufgefallen ist, die Funktionsweise an sich ist relativ ähnlich. Es ist jetzt da, sind jetzt da keine Riesenunterschiede in der Distanzermittlung von Folgefahrzeugen aus meiner Sicht zu sehen. Es gab aber jetzt auch ein paar Updates, das heißt, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen gucken und will jetzt nicht zu viel Definitives sagen. Was ich aber gut finde, zunächst mal muss man natürlich vorausschicken, es gibt ja kein in Deutschland käufliches Modell von Brighton. Das Ganze ist jetzt, was vorgestellt wird, eine Europa-Version. Und ich habe nochmal nachgefragt, es wird auch zur Eurobike, schon mal der erste Teaser hier, es wird kein Deutschland-Modell geben mit einem deutschen Prüfzeichen. Liegt einfach daran, weil das einen Blinkmodus hat, der in Deutschland nicht erlaubt ist.
Okay.
So, und Brighton konnte sich noch nicht durchringen, zu sagen, wir produzieren jetzt für den deutschen Markt eine spezielle Version. Aber ich finde es spannend, was sie gemacht haben. Ich finde es auch sehr interessant, wie das Ganze zu bedienen ist, was es für Möglichkeiten dort gibt. Die haben nämlich dann doch 6 verschiedene Modi. Langsames, permanentes, nein, einfaches Dauerlicht, helles Dauerlicht. Dann gibt es ein abschwellendes Dauerlicht. Das nennt sich dann Group Ride. Warum auch immer, soll für Gruppenfahrten irgendwie toll sein. Es gibt verschiedene Flash-Modi, eine Tagesflash und einen Nachtflash-Modus, also wirklich einen hellen roten LED-Blitz, den sollte man wirklich in der Nacht nicht so im unvorbereiteten Auge wahrnehmen, sonst hat man da echt ein Problem mit. Aber tagsüber, wenn man jetzt im gleißenden Licht irgendwo unterwegs ist, dann wird man das auch noch sehen. Und schließlich eben auch die Möglichkeit, das Licht eben auszuschalten. Und das Ganze kann man dann relativ bequem auch über einen Brighton Radcomputer machen, über die Software und auch über eine spezielle App, die ähnlich wie Garmin man dann eben auf dem Smartphone installieren kann. Man braucht also nicht unbedingt einen Brighton Radcomputer, sondern man kann das Ganze auch mit einer App, Android oder iOS, dann auch so in Gang setzen.
Ja, und er unterstützt ja dieses ANT-Plus-Radar-Profil. Insofern kann ich ihn auch mit dem Garmin und dem Wahoo genauso koppeln.
Absolut. Und er hat auch noch ein Bremslicht. Das habe ich zwar nicht ausprobiert. Da muss man jemand haben, der dann hinten drauf guckt, ob es wirklich funktioniert. Das halte ich jetzt für nicht unbedingt so ganz wichtig halt. Aber spannend wird sein, ob sich die angegebenen Akkulaufzeiten dann wirklich bewahrheiten. Und da gibt's Brighton jetzt Laufzeiten an von 8 Stunden bis zu 24 Stunden. Das ist deutlich mehr als Garmin in der Praxis wirklich bietet. Da kann ich wirklich von Praxiserprobungen sprechen, denn ich habe die Radargeräte auf den Touren immer wieder dabei gehabt. Und gut, da gibt's auch Unterschiede. Aber mein Fazit war, dass dann doch gegen Ende einer Tagestour, wenn man also wirklich auf einer Urlaubsreise ist, oder auf eben einem längeren Tagesausflug, dann schwächelt das Ding, dann muss es nachgeladen werden. Da wünschte ich mir eben, das haben wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt, die Akkulaufzeit, die andere Garmin-Geräte inzwischen haben, dass das auch bei den Garmin-Radargeräten jetzt der Fall ist. Und ja, das bleibt zu proben. Das ist wirklich noch das Spannende bei dem Brighton Guardia Radar.
Okay. Ich hoffe, dass ich vielleicht auch mal einen kriege, weil Österreich ist ja sonst auch für viele Nutzer, zumindest hier bei mir in der Gegend, nicht allzu weit weg. Und ich kenne da schon einige, die sich dann in Österreich oder in Südtirol ihren Garmin mit Blinky besorgt haben.
Ja, oder auch ganz normal im Internet.
Ja, wobei so viele gibt es da gar nicht, die dann auch nach Deutschland verschicken. Also weiß ich nicht, aber ich habe da noch nie so detailliert nachgeguckt. Ja, lassen wir mal so stehen. Aber du hast ja noch ein Spielzeug bekommen, aber das habe ich auch schon mal hier.
Ja, da kann ich dir wieder nichts Neues erzählen. Der Beeline Velo 2, den hast du ja schon länger, da musst du mal was zu sagen gleich. Es ist ja ein kleines Gerät, kreisrund, irgendwie wie so eine, wie soll man sagen, wie so eine kleine Garmin-Uhr, so eine Mini-Garmin-Uhr. Könnte man fast schon von der Größe her das bezeichnen. Es ist ein puristisches Navigationssystem, also ein Display, was keine Karte als Hintergrund hat, sondern nur eine Kartenskizze. Also man lädt die Tour als Track, die man vorher auf der App, der passenden App erzeugt hat oder die man importiert hat dort. Man lädt diese Tracklinie quasi auf dieses Gerät oder es wird dort angezeigt und es werden dann, das ist das Pfiffige dabei, immer die Einmündungen der Wege dann dargestellt. Also man hat so eine kleine Skizze sozusagen auf dem Bildschirm und das klappt eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also das hat mir gut gefallen. Der hat auch ansonsten so ein paar durchdachte Bedienfunktionen und von daher, ich habe ihn jetzt noch nicht zu Ende getestet aus meiner Sicht, aber ich fand es schon spannend und der Ansatz, den ich ja immer habe, einfache Navigation, der wird da eigentlich ganz gut umgesetzt.
Absolut. Also gerade diese, es sind ja eigentlich nur Abbiegehinweise mit Pfeilen, aber durch diese, wie du gesagt hast, diese Skizze der Kreuzung, kannst du dich echt super da orientieren. Und also mir hat es schon sehr viel Spaß gemacht, mit dem zu fahren. Was ein bisschen schade war, fand ich, das Display spiegelt schon echt ganz schön heftig.
Okay, da habe ich jetzt kaum Probleme mit gehabt. Ich habe es sogar gar nicht drehbar bei mir dort befestigt, nämlich auf dem Vorbau. Und da muss ich sagen, hatte ich jetzt keine Probleme mit. Man kann die Helligkeit ja ein bisschen regeln. Klar, die Spiegelung kriegst du so nicht weg, wenn es spiegelt. Aber aus meiner Sicht, das war jetzt nicht ganz so schlimm.
Okay. Na gut, lassen wir mal so stehen.
Ja. Jetzt hast du aber noch was von Wahoo.
So ist es. Und zwar bin ich da ganz alleine drauf gekommen. Ich habe mal wieder ein bisschen in der App rumgestöbert und plötzlich war vor der Kartenverwaltung ein roter Punkt. Und da habe ich dann natürlich sofort den Reflex, da muss man drauf tippen. Und dann bietet er mir ein Kartenupdate an.
Wow.
Also, das heißt, es gibt für den Element und in dem Fall war das allerdings bei mir wirklich nur der Bolt 2. Den Roam 2 habe ich noch keine Kartenaktualisierung bekommen. Also ich weiß nicht, Wahoo da jetzt mit den Kartenupdates umgeht und ob es da jetzt wirklich für jedes einzelne Gerät ein Update gibt oder wie das da zu laufen hat. Also, aber trotzdem mal der Tipp hier an der Stelle und damit soll es dann auch schon reichen. Schaut mal in die App, in die Kartenverwaltung, ob bei euch ein Kartenupdate angeboten wird.
Ja, und was ist jetzt mit dem Kartenupdate verbunden? Also, wenn ich dich recht verstehe, keine neuen Funktionen oder Ansichten, sondern nur die Aktualität der Karte wird dann ja ausgetauscht oder verbessert.
Genau. Also ich habe auf den ersten Blick, so bei der ersten Testfahrt, habe ich keinen Unterschied gemerkt. Also ich gehe davon aus, da wurden einfach nur die Karten aktualisiert. Es war jetzt auch vorher keine Straße drin, die ich vermisst hatte, die jetzt plötzlich da ist. Also ja, es war ein Update in der App zu finden. Man konnte es runterladen und das war es im Prinzip.
Jetzt habe ich noch was. Und zwar ein Garmin für den Kopf.
Ah, gibt es etwa die neue, wie hieß diese Brille damals, die du dran machen konntest, dieses Head-Up-Display?
Nein, das ist es nicht.
Sondern?
Ja, also Matthias, manchmal es ist mir jetzt auch so gegangen wie dir. Also ich bin per Zufall draufgestoßen. Ich suchte für einen Artikel aus der Garmin-Pressegalerie Fotos. Da denke ich, was ist das denn jetzt? Und dann fiel mir etwas auf, was ich aus ganz anderen Bereichen kannte, aber noch nicht von Garmin, nämlich ein Headset. Ja, Und Garmin macht ja auch Navigationsgeräte für LKWs und dazu haben die dann auch ein Headset rausgebracht. Ich weiß schon gar nicht, wie lange es das überhaupt gibt. Aber das heißt jetzt Diesel, also das, ich weiß nicht, wie das ausspricht, DEZL, Diesel.
Diesel.
Diesel, jetzt weiß ich auch, warum es LKW bezogen ist. Diesel, okay.
Ja.
Naja, also das war jetzt schwacher Vergleich. Okay, also was heißt denn Diesel überhaupt, weißt du das?
Ja, Diesel ist ja der Erfinder des Selbstzünders.
Aber DEZL, Rudolf, schreibt sich aber auch anders.
Ja, das schon, aber sie wollten das wahrscheinlich da irgendwie phonetisch hinkriegen, dass sie schon auf den Diesel, weil die Amerikaner sprechen ja auch immer den Dieselmotor sehr lustig aus.
Okay.
It's a Diesel oder so.
Naja, Diesel. ich frage die Garmins mal. Matthias, deine Interpretation in allen Ehren, aber ich bin mal gespannt, was sie sich da jetzt bei gedacht haben. Ist mir aber egal, wie das Ding heißt. Ich fand es spannend und zwar deswegen, weil ich ja ein langjähriger Fan von Headsets bin, die man in dem Falle im Auto nutzen kann als Akku. Also ich habe so ein Headset von einer anderen Firma. Und das hat wirklich, ich sag mal, 12 Stunden, vielleicht 15 Stunden Akkulaufzeit, kein Problem. Aus Zeiten, wo Akkulaufzeit ein ganz anderes Problem war. Der Nachteil war aber auch, das ist dann eben kein sehr zartes Bluetooth-Headset, sondern wirklich dann mit einem voluminösen, wie soll man sagen, Ohrenaufsatz verbunden, wo einfach der Akku drin ist und Akku braucht Platz und das Ding hat diesen Platz sich auch genommen. Aber es ist klasse. Ich nutze so ein Headset im Auto schon x Jahre und die Leute sind immer begeistert, weil die sagen, wo bist du eigentlich? Ich sage, im Auto, man hört ja nichts. Nein, und das ist das Tolle dabei, eben das zweite Tolle neben der Akkulaufzeit, Noise Cancelling. Also das Ding hat wirklich tolle Geräuschabsorbierung. So, und das verspricht eben Garmin auch. Garmin Diesel Headsets gibt es in mindestens 2 Variationen. Einmal mit einer Ohrmuschel. Das heißt, dass das Ding dann eben nur auf einem Ohr sitzt und mit einem Kopfbügel dann eben gehalten wird. Oder eben so als klassisches Headset mit 2 Ohren, die dann eben überpolstert sind. Also sieht eben aus wie so ein, ja, ein voluminöser Kopfhörer mit einem kleinen Bügel dran, wo das Mikro dann eingebaut ist. So, und das ist wirklich, muss ich sagen, jetzt spannend. Ich habe den jetzt auch schon mal intensiv eingesetzt. Das Ding richtet sich eigentlich an Lkw-Fahrer von Garmin aus. Mhm. Deswegen ist es auch uns hier als Navi, als Autonavi-Menschen wahrscheinlich von der Pressestelle vorenthalten worden. Aber ich habe es sofort zugeschickt bekommen und muss sagen, bin auch eigentlich ganz angetan davon.
Gut.
Ja, jetzt darfst du noch was. So du darfst noch was fragen. Ich wollte nur nicht die ganze Zeit alleine erzählen.
Ja, also das heißt, es ist am Ende, ich verstehe jetzt noch nicht, warum es jetzt von Garmin sein muss, wenn es jetzt eigentlich, was ich bisher gehört habe, ist es einfach ein Bluetooth-Headset.
Im Prinzip ja, es ist sogar noch weniger. Ja, und das ist dann der größte Nachteil dabei. Es ist kein offen per Bluetooth-Profil ansprechbares Headset. Also man kann das, es ist zwar, es funktioniert per Bluetooth, aber du brauchst eben dann die spezielle App dazu. Du kannst also nur mit dem Smartphone kommunizieren. Du kannst das nicht beispielsweise bei einem Laptop als Bluetooth-Kopfhörer anschließen. Das funktioniert nicht.
Ah.
Ja?
Ja, komm, ja. Mach weiter. Das sind so Spezialsachen.
Es ist schon klasse, weil es ist toll, wenn du eben die Notwendigkeit hast oder den Wunsch hast, wirklich sehr gut zu telefonieren, wenn du unterwegs bist. Wir kommen nachher dazu, nochmal Kommunikation für das Fahrrad. Vielleicht baut Garmin sowas auch mal für die Fahrradwelt. Das wäre sozusagen meine Überleitung meine Rückleitung in den Fahrradbereich. Um das nochmal ganz kurz zu sagen, ich finde das Ganze sehr gelungen. Es ist sehr gut tragbar. Es ist zwar relativ eben voluminös. Trucker haben damit kein Problem. Es ist sehr schön bedienbar auf der einen Seite, also auch sehr einfach. Und ich werde mir das Ganze nochmal ein bisschen länger auf dem Kopf sitzen lassen und Vielleicht hörst du mich von unterwegs und denkst, ich bin am Schreibtisch, dabei sitze ich dann doch wieder irgendwo unterwegs. Und das kann auch nicht nur im Auto sein, sondern irgendwo auch mit dem Smartphone verbunden. Ja, gut, das soweit zum Garmin Diesel 100. Kostet übrigens locker 300 Euro. Von daher, Garmin-Qualität hat auch ihren Preis.
Okay, gut. Und dann sehe ich hier noch was. Ein Basecamp-Thema hast du noch?
Ich habe noch eine kleine Basecamp-Beobachtung. Das wollte ich mit dir mal kurz ansprechen, hier sozusagen vor unseren Hörern. Vielleicht haben die auch noch da Beobachtungen zu. Wir haben ja das Thema Basecamp als quasi durchziehendes Thema über die Jahre. Und darüber brauchen wir jetzt nicht großartig zu sprechen. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal den Fall, dass eine Basecamp-Version auf dem Mac, weil die aktuelle Version, mit einem Garmin-Gerät der älteren Serie, dem Montana 600 in dem Falle, nicht mehr kommuniziert, aber die Windows-Version schon noch. Ja, wir wissen ja, es gibt ein paar Unterschiede, aber allein das Pairing von Basecamp mit dem Montana, dass das nicht funktioniert, obwohl alles abgedatet ist und alles so ist, wie es sein soll von den Dateien her, dass das nicht funktioniert, das war mir neu.
Das finde ich jetzt auch interessant. Vor allen Dingen, ich hätte jetzt so gesagt, na gut, wenn es ein ganz neues Montana oder so ist, dann ja, weil mittlerweile nutzt der Garmin häufig dieses MTP-Profil, was auf dem Mac ein bisschen zickig ist. Aber wenn du jetzt gesagt hast, es ist ein Montana 600 irgendwas, dann ist es ja noch ein altes Gerät, was sich wie ein USB-Stick zu erkennen gibt. Und das finde ich dann schon interessant.
Ja, und da wird auch das Gerät wird zwar auch erkannt, aber nur die Speicherkarte drin. Und der Witz ist, dann dieser Kunde, der hat es dann an einen Basecamp, an einen Windows-Rechner mit Basecamp angeschlossen und da wird es einmal frei erkannt.
Ja. Spannend.
Ja.
Na gut.
Das nur als Beobachtung vielleicht an unsere Hörer. Falls ihr solche Beobachtungen habt, schickt sie uns und wir horchen dann gerne nochmal nach.
So machen wir das. Und jetzt legen wir richtig los mit Spekulieren und ja, lass uns ein bisschen über die Eurobike sprechen. Was wird da kommen? Was wissen wir schon? Was dürfen wir erzählen? Und was reimen wir uns so zusammen?
Ja, also ich habe heute einen Podcast gehört, eben über die Eurobike von unserem Journalistenkollegen des Pressedienst Fahrrad und mit Stefan Reisinger, dem quasi innerlichen Chef der Eurobike, der schon seit 20 Jahren dabei ist. Und ja, es war mal so eine Betrachtung von den Fachjournalisten zur Eurobike. Wie ist das? Was kommt da jetzt? Wie fühlt man sich da? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, unser Thema kam da eigentlich gar nicht vor.
Ja, das ist natürlich so. Natürlich gehört es zur Fahrradwelt, aber es ist schon ein Randbereich.
Ja, das will ich jetzt auch gar nicht einfordern halt. Nur wenn es um Digitalisierung geht, wenn es um neue Geräte geht, neue Technik, dann ist man da immer ganz vorne, neue E-Bikes etc. Aber ich vermisse dann doch so ein bisschen die Peripherie bei den ganzen Geschichten. Ja, natürlich war das jetzt keine Produktschau ohne Ende, aber es wurden auch jetzt nicht die Produkte an sich vorgestellt. So trotzdem fand ich so den Trend zur Hardware, der kam natürlich vollkommen raus, zum Handel etc., Austausch von Neuigkeiten. Aber beispielsweise das Thema Qualität von digitalen Daten, ja, was übrigens ich da auch mal mit ein paar Kollegen vom ADFC und ECF präsentieren werde, das kam eigentlich gar nicht so zur Sprache. Also die Inhalte kam es mir jetzt so vor, es ist wichtig, was man fährt, aber die Inhalte, wo man hinfährt, das ist eigentlich egal.
Ja, da gibt's ja dann auch immer die Diskussionen, muss ich das überhaupt oder bin ich in meiner Heimatregion, wo ich eh jeden Kieselstein kenne und dann brauche ich dieses ganze neumodische Zeug nicht. Da gibt's natürlich auch ganz viele davon, aber ja, ich bin da auch ein Fan davon. Also wenn's da ist, dann sollte da auch eine gewisse Qualität dahinter sein.
Na, und mir ist nochmal bewusst geworden, worauf bauen eigentlich solche Erfolgsmodelle wie Komoot? Ja, das ist dann letztendlich auch OpenStreetMap. Also die Basis, die ehrenamtlich geschaffene Basis der digitalen Daten. Auf der einen Seite die Tourenvorschläge der Tourismusregionen etc. So, das ist eigentlich, ja, das wird so mitgenommen, aber eigentlich kaum thematisiert.
Ja, das ist das alte Spiel, was ich auch ab und zu mal in den Kommentaren höre. Komoot wäre ja so böse, weil die verdienen sich ja eine goldene Nase mit der Arbeit, die tausende andere Leute gemacht haben. Finde ich, ich akzeptiere diese Sichtweise, aber ich kann sie nicht so ganz teilen.
Nee, das meine ich mit dem, in dem Fall auch nicht, sondern ich meine jetzt einfach so, dass man zum Beispiel jetzt mal nach vorne geschaut. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man dieses Thema mit integriert und zwar besser integriert, weil es ja auch interessant ist, wo kommen denn diese ganzen Tourenvorschläge her? Was ist denn mit dieser OpenStreetMap überhaupt? Wie funktioniert das Ganze? Was kann man selber dazu tun, etc.? Ja. Also mal so etwas intensiver thematisieren, anstatt sich wirklich nur auf Technik und Handel zu beziehen. Das fände ich spannend. Und ich musste leider auch erleben, dass so ein Thema wie Qualität von digitalen Daten jetzt so ein bisschen, es wurde zwar genommen oder so, aber dann doch ziemlich eingedampft. Also beispielsweise, wir haben jetzt vom ADFC und ECF und jetzt das Thema Route 3.0, also Empfehlungen für digitale Tourenvorschläge, zusammen eine Dreiviertelstunde auf dem neuen, der neuen Travel Area.
Oh,
fand ich eigentlich ein bisschen
okay.
Wenig. Aber okay, jetzt ist es so. Was ich noch interessant fand, war, dass beispielsweise das Thema Orientierung meines Erachtens noch gar nicht so sehr verbessert wurde. Also dass man sagt sich ja, was kann man noch lernen? Jetzt wurden dann ein paar einen Außenstand weggelassen am Mainufer oder so. Aber die Leute hatten ja auch das Problem, sich zu orientieren in Frankfurt. So, und da gibt es ja inzwischen aus unserer Welt beispielsweise jetzt keine große Hardware, aber solche Module wie What Three Words, also Software, mit der man ganz einfach Orientierungssysteme eben Ziele finden kann, die jetzt keine Adresse haben im klassischen Sinne, sondern eben, ja, wo man ein 3x3 Meter großes Quadrat mit einer Drei-Wort-Adresse bezeichnen kann und kann damit eben wirklich jede Messehalle, jeden Eingang quasi ziemlich genau definieren. Und das ist nach wie vor nicht geschehen.
Ja, genau. Wobei ich bei dieser Three-Word-Geschichte das Spannendste eigentlich finde, dass du das auch menschlicher Sprache ziemlich schnell rüberbringen kannst. Weil wenn du jemandem schon mal eine GPS-Koordinate diktiert hast, dann weißt du, wie zäh das ist.
Genau. Das ist der Hintergrund dabei. So, muss ja nicht alles immer so optimal funktionieren, aber diese Ansätze jetzt und What Three Words setze ich ja auch mal weiter durch. Können wir vielleicht auch mal ein bisschen genauer präsentieren.
Können wir uns mal anschauen. Aber ja, die Orientierung auf der Messe, ich denke, wir werden dieses Jahr schon ein bisschen besser dastehen. Wir kennen uns jetzt ein bisschen aus. Und wenn ich da so jetzt mal meine Termine gemacht habe auf der Messe, dann weiß man doch schon, ja, okay, Shimano ist wieder in der 11er-Halle, die 11.1, das ist unser Spielplatz eigentlich, die Nerdtechnik ist da oben drinnen und so weiter. Also man kennt jetzt, glaube ich, schon langsam seine Hallen, wo man hin muss.
Ja, und in Orientierungssachen muss ich jetzt nochmal loblos werden. Die Pläne, wenn man sich jetzt die Internetseite anschaut, die digitalen Pläne sehen sehr gut aus. Da kann man wirklich schon die Stände ganz gut finden, verorten. Das Suchsystem klappt ziemlich gut. Also von daher hat man da schon Hilfsmittel, so ist es ja nicht. Übrigens auch OpenStreetMap basiert.
Genau. Gut, dann hast du noch eine Neuheit von einem meiner Lieblingshelmhersteller.
Ja, also Sena, die Kölner Kollegen hier, die haben gesagt, wir wollen uns dem Thema Kommunikation, Fahrrad besser widmen, intensiver widmen. Sena ist ja eigentlich, kommt ja eigentlich aus dem Motorradbereich. Aber sie haben auch gesagt, das ist gar nicht so einfach, da auf diesem Markt, in diesem Bereich Fuß zu fassen. Jetzt wissen wir noch nicht so ganz genau, was da passiert. Aber ich würde sagen, liebe Hörer, wenn ihr auf der Eurobike seid, geht mal zum Sena-Stand. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt ist, aber das findet ihr raus. Und die wollen sich auf jeden Fall dem Thema Kommunikation mit dem Fahrrad oder im Fahrradbereich widmen. Und ich denke mal, das könnte ganz spannend sein.
Da werde ich auf jeden Fall dann nochmal vorbeischauen müssen.
Ja.
Vielleicht treffen wir uns dort.
Ja, das könnte ja mal per Zufall sein.
Dann könnte jeder von uns dieses Gerät aufsetzen und dann können wir das gleich mal live testen.
Ja, und was du noch gar nicht weißt, ich habe irgendjemand vorbereitet, der wird dir so einen kleinen speziellen AirTag in die Hosentasche packen, den du nicht detektieren, den orten kannst, aber ich, ja.
Okay.
Nein, mache ich nicht, aber wir werden uns irgendwie schon verabreden. Wir werden uns treffen.
Ja. So ist es, genau.
Aber es gibt ja noch Hardware, über die wir reden sollten, die vielleicht kommt. Und da hast du ja auch wieder irgendwo einen Hinweis, einen sanften Hinweis.
Ja, es ist sehr vage. Also mir kam gestern oder vorgestern eine Mail von Hammerhead. Karoo 2 kennt man ja vielleicht, haben wir auch schon ab und zu drüber gesprochen. Das Gerät kostet normalerweise $399 und jetzt kam da bei mir eine Mail rein, wo du es eben für $259 plötzlich kaufen kannst. Und da ist bei mir dann doch so eine Warnlampe angegangen und sag, warum macht man das? Muss da jemand die Lager leer kriegen? Steht da eventuell ein Karoo 3 in den Startlöchern? Also ich weiß nichts darüber. Ich habe auch noch nichts dazu im Internet gefunden. Der einzige Anhaltspunkt ist diese extrem starke Preisreduktion.
Ja, das ist interessant. Hammerhead findet man jetzt allerdings nicht als Aussteller. Wo kann man denn Hammerhead überhaupt finden auf der Eurobike?
Die wurden von SRAM gekauft. Insofern gehe ich davon aus, dass die auf dem SRAM-Stand vielleicht so eine Vitrine, so ein Quadratmeter davon abkriegen.
Das ist doch eigentlich schade, denn das wäre da was Interessantes. Und gerade jetzt mit der Übernahme durch SRAM gäben sich doch wunderbare Vorteile, um diesen Markt jetzt hier besser zu betreten und dann auch mit den entsprechenden Leuten zu kommunizieren. Das verstehe ich jetzt nicht so wirklich, warum man das nicht besser ausstellt.
Ja, also da warte ich auch schon drauf, dass wirklich da die Marktdurchdringung durch diesen SRAM-Deal besser werden könnte, weil damit wäre es ja eigentlich dann möglich, dass jeder Fahrradhändler, der ja irgendwie eine Kette oder ein paar Bremsbeläge bei SRAM bestellen kann, ganz locker mal so ein Karoo mitbestellen kann.
Ja.
Und das wäre wirklich für die Verbreitung von diesem Gerät wahnsinnig wichtig, weil im Moment, es ist ein super Gerät, der Karoo 2, aber er ist einfach ein reines Nischengerät.
Ja. Ja, da haben wir ja auch noch einige von. Übrigens, TUNAF wird auch da sein, wo wir gerade über Hersteller reden, die spannend sind und aber vielleicht noch nicht die Präsenz haben, die sie eigentlich haben könnten. Die werden also auch da sein, wie ich gehört habe, der Geschäftsführer, der Santiago Tose, wird da sein mit seiner Frau. Also da kann man wirklich die Seelen des Unternehmens ansprechen halt. Es wird aber, soweit ich weiß, da keine neuen Geräte geben. Zumindest weiß ich da jetzt nichts von. Trotzdem spannend. Und den Besuchern sei auch gesagt, Julia, sie war ja auch mal bei uns zu Gast, spricht Deutsch. Sie kommt ja aus Deutschland und so. Von daher Kommunikation kein Problem, aber wenn man kein Englisch oder Spanisch kann.
Genau.
Ja, dann haben wir noch was von Brighton. Da habe ich jetzt im Vorfeld erfahren, Brighton Rider 750 SE Special Edition, also einfach nur eine Verbesserung des Riders 750. Das ist ja ein Gerät aus der 250-Euro-Klasse, 2,8-Zoll Display. Und das haben die jetzt ein bisschen aufgepeppt, hat jetzt 32 GB Speicher, hat eine Typ-C USB-Schnittstelle, da wollen wir gar nicht mehr drüber reden. Hat allerdings, und das wird wieder spannend, 40 Stunden Akkulaufzeit. Ja, und das Thema, was wir von Garmin ja kennen, das präsentiert jetzt Brighton so ein bisschen verhaltener noch. Und ich glaube, da sollten wir mal drauf gucken, eben, wir haben das ja bei dem Radar schon mal hier angesprochen, aber auch bei den Computern, da kann ich mir vorstellen, dass auch, dass aber das nicht nur Garmin jetzt Geräte mit einer sehr langen Akkulaufzeit präsentieren kann.
Da werden wir mal vorbeigehen. Und Thema Brighton hatten wir schon ganz am Anfang, das Thema Radar von Brighton. Zu diesem Sicherheitsfeature, da wird auch noch etwas kommen. Bisschen mehr darf ich noch nicht dazu sagen, aber nur so viel. Er hat dazu gesagt, don't call it Radar.
Okay.
Also es wird eine Sicherheitstechnik kommen, die nicht radarbasiert ist.
Ja,
also
das, ja.
Ist sehr spannend. Ich kann mir es auch noch nicht ganz vorstellen, wie es in der Praxis funktionieren soll. Vielleicht werden wir auf der Messe schon mal die Möglichkeit haben, uns das live anzugucken. Aber auch da, also dieses Thema Sicherheit abseits von Radar wird weiter bearbeitet von den Herstellern.
Ja, das ist doch interessant. Mich hat auch jetzt Dirk Sandrock von Momis angesprochen und auch da wird etwas Neues präsentiert. Mehr kann man da jetzt auch noch nicht zu sagen. Auch da geht es um Sicherheit, umfassende Sicherheit. Das Ganze hängt zusammen mit Visualisierungstechniken, mit Sensorkopplungen halt. Und ja, also auch da heißt es jetzt, sich schon mal den Stand von TriEye, Momis zu merken und die ganzen Standnummern und Adressen werden wir natürlich in den Shownotes dann nochmal vermerken.
So ist es, genau. Ja, was haben wir sonst noch? Also die einen Satz noch vielleicht, das könnte der Kracher werden für die wirklich E-Bike-Massengeschichte. Es wurde ja schon öfter spekuliert, bringt SRAM jetzt seinen eigenen Motor? Damit würden sie dann eben zu Shimano aufschließen, also auch ein eigenes Antriebssystem anbieten. Es wurden im Vorfeld schon ein paar komische Motoren an Fahrrädern gesichtet, die man vorher eben noch nicht gesehen hat. Und insofern befeuert das die Spekulationen. Also da bin ich mal extrem gespannt, ob es da einen SRAM-eigenen Motor geben wird.
Ja, und wo wir ja auch gerade beim Antrieb sind, Bosch haben wir ja noch gar nichts zugesagt, aber die lassen ja auch erst den Vorhang kurz vor der Eurobike runter. Und ja, da sind wir auch mal gespannt, was sich da so tun wird.
Ja, also da habe ich auch noch so gar nichts aus der Gerüchteküche gehört. Wir könnten natürlich jetzt wieder anfangen zu spekulieren, wird es eine Nyon geben für smartes System?
Ist der alte billiger geworden?
Da müsstest du die Fahrradhersteller fragen. Nein, also ich habe ja schon das letzte Mal, als wir da spekuliert haben, in die Richtung gesagt, ich sehe die Wahrscheinlichkeit auf eine Nyon für die smarte Generation bei mittlerweile deutlich unter 50%. Also ich glaube nicht, dass es einen geben wird.
Ja, das ist interessant. Also das wird auch sicherlich für den Markt ja doch nicht ganz unbedeutend sein, was da Bosch jetzt so tut. Bei mir sind noch so kleinere Nachrichten eingegangen in Sachen, die wir bringen, einen neuen GPS-Tracker. PowerUnity wird beispielsweise nicht auf der Eurobike sein, haben sie gesagt. Aber es gibt ein paar Newcomer und das Thema GPS-Tracker, glaube ich, das wird man an einigen Stellen vorfinden werden.
Ich würde sagen, da haben wir jetzt genügend Spekulation geliefert. Wir schauen ja noch, dass wir in 2 Wochen eine Sondersendung hinbekommen. Mehr sagen wir da jetzt mal noch nicht. Das wäre dann der Sonntag vor der Eurobike. Ja, am Samstag ist ja auf jeden Fall der Tag für alle Besucher. Ich würde auch jedem, der hinfahren möchte, nach Frankfurt und kein Presse oder Aussteller oder Fachhandelsticket hat, raten, am Samstag zu kommen, weil wir haben von einigen Hörern letztes Jahr gehört, die eben am Sonntag dort waren, dass da die Hersteller schon sehr, sehr früh mit dem Abbau begonnen haben und dass da wenig dann noch zu entdecken und zu besprechen war. Also wenn ihr nach Frankfurt fahren wollt, schaut, dass ihr das am Samstag macht.
Ja, alte Messekrankheit, wenn man da zu früh einpackt, das ist wirklich nicht schön für die Besucher.
Absolut, ja. Gut, insofern, ich werde am Samstag auf jeden Fall noch in Frankfurt sein. Ich weiß nicht, wie deine Messeplanung ist, Thomas, aber wer sich da mit mir mal auf ein Schwätzchen treffen möchte, der kann gerne eine E-Mail an uns schicken. Adresse findet ihr in den Shownotes und dann können wir da sicher am Samstag irgendwie Vormittag noch ein, wie man das so neudeutsch sagt, ein Meet and Greet hinkriegen.
Das ist prima. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Mein Plan liegt auch darin, am Samstag dann irgendwann die Rückreise anzutreten. Ob ich dann nochmal auf der Messe bin, weiß ich noch nicht. Aber vielleicht weiß ich es, wenn wir jetzt den nächsten Podcast aufnehmen, die nächste Episode. Und da werden wir sicherlich nochmal ein paar Themen zur Eurobike dann präsentieren.
So machen wir das. Und in diesem Sinne geht's raus, genießt eure Touren. Auch mit einer älteren Hardware geht es nicht, geht es. Man muss nicht immer auf die neueste Technik warten.
So ist das. Also, dann macht's gut. Bis bald. Bleibt uns treu. Und dann bis demnächst. Tschüss.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.